Offenbarung 14, der Aufruf zur wahren Anbetung. In Offenbarung 13 haben wir ja gesehen, es gibt ein System, wo die Menschen zur falschen Anbetung zwingt, weltweit, alle, global. Jetzt in Offenbarung 14 gibt es aber den Aufruf, den letzten Aufruf zur Anbetung des wahren Gottes. Wenn wir Offenbarung 14 aufschlagen, dann sehen wir dort, dass in den Versen 1 bis 5 die 144.000 wieder erwähnt werden. Sie werden uns beschrieben, sie stehen vor dem Thron Gottes, sie sind jungfräulich rein, das heißt also, sie sind nicht Jungfrauen, aber sie sind frei von Sünde. Sie haben ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 7, wo uns beschrieben wird, zunächst im ersten Abschnitt die Versiegelung der 144.000. Das ist das Volk Gottes, das ist die Armee Gottes, die auf der Erde durch die härteste Zeit durchgehen wird, bis Jesus wiederkommt. Und diese werden uns dann beschrieben als die große Menge, die im Himmel steht. Und diese kommen aus der großen Drangsal und haben ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Diese stehen jetzt vor Gottes Thron. Sie sind rein, frei von der Sünde. Jesus hat sie befreit. Sie folgen dem Lamm nach. Sie sind die Erstlinge für Gott und das Lamm. Ja, sie sind unsträflich vor Gottes Thron. Das sind so einige Merkmale, die wir da rausnehmen aus diesen ersten 5 Versen. Wenn wir dann weiterlesen, oder diese Gruppe wird uns jetzt hier vorgestellt, und ich meine, es ist nicht zufällig, denn wir haben in Offenbarung 13 ja diesen Höhepunkt, wo uns beschrieben wird, wie die ganze Welt mit Gewalt in die falsche Anbetung hineingeführt wird, und es braucht gewaltiges Standvermögen, um dort bestehen zu können und sich diesem Druck nicht zu beugen. Wenn jetzt jemand Gott zugewandt ist und er liest das, dann könnte in ihm die Frage entstehen und er denkt, ja, wie kann man denn das schaffen? Wie kann man denn da standhaft bleiben? Wird denn überhaupt noch jemand da durchgehen? Und dann wird uns ohne Überleitung, aber es wird uns diese Gruppe gezeigt, schau, die 144.000, die gehen da durch, die sind standhaft, die sind frei von der Sünde, die bleiben bei Gott, sie singen ein Lied zur Ehre Gottes. Sie stehen vor Gottes Thron. Diese sind es. Die sind versiegelt. Die gehören zu Gott. Die beugen sich diesem System nicht. Wenn wir dann weiterlesen in Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 und 7, dann lesen wir die erste der drei Engelsbotschaften. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das ist der erste von drei Engeln. Er fliegt mitten durch den Himmel. Er hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Es ist ein Evangelium. Es erinnert uns an die Worte, die Jesus gesagt hat: Meine Worte werden nicht vergehen. Es ist ein ewig gültiges Evangelium. Das, wo Gott gesprochen hat und das, was Gott getan hat, das bleibt bestehen, egal was kommen wird. Es gilt für immer. Und es soll allen verkündigt werden, die auf der Erde wohnen. Dieser Begriff, die auf der Erde wohnen, bezieht sich auf die Menschen, die sich nicht an Gott ausrichten. Das sind die Menschen, die mit der Erde verhaftet sind. Die Menschen, die sich an Gott ausrichten, das sind die, die im Himmel wohnen. Das finden wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 8, Vers 6, welche im Himmel wohnen. In Vers 8 werden eben auch diese erwähnt, die auf der Erde wohnen. Hier wird unterschieden, aber diese Botschaft richtet sich an alle, die auf der Erde wohnen, die sich noch nicht an Gott ausgerichtet haben. Und zwar wird hier noch einmal deutlich gemacht: jede Nation, jeder Volksstamm, jede Sprache, jedes Volk. Wir haben in Offenbarung Kapitel 13 gesehen, dass die Großen und die Kleinen, die Armen und die Reichen, alle, die Freien und die Knechte, alle sollen sich dieser Anbetung beugen. Hier kommt eine Botschaft an alle Menschen, sich dem wahren Gott zuzuwenden. Die Menschen stehen damit ein letztes Mal vor der Entscheidung, welchen Weg wähle ich? Gehe ich mit Gott oder gehe ich gegen Gott? Gehe ich den breiten Weg, der ins Verderben führt, oder suche ich den schmalen Weg, der steinig und bergauf geht, aber zu Gott führt? Ein letztes Mal, ein letzter Aufruf. Und hier wird uns präsentiert, dass es ein Engel ist, der das verkündigt. In der Offenbarung finden wir, dass Engel und Menschen, Engel und Gläubige, sehr eng zusammenarbeiten. Das beginnt bereits in Offenbarung Kapitel 1. Wir sehen dort im Vers 1, es ist die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gegeben hat, also vom Vater zum Sohn, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Die Knechte Gottes, das sind die Engel, aber das sind auch die Menschen. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt. Also vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Engel, vom Engel zu Johannes. Und Johannes schreibt es dann an die Gemeinden. Es heißt im Vers 11, Offenbarung 1, Vers 11, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Vater, Sohn, Engel, Johannes, Gemeinden. Der Himmel und die Erde arbeiten zusammen. Wir sehen das auch, wenn wir weiterlesen, wir sehen das in Kapitel 1, Vers 20. Dort heißt es, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, das sind die sieben Gemeinden. Ja? Die Engel der sieben Gemeinden. Also hier haben wir, jeder Gemeinde ist ein Engel zugeteilt. Die Gemeinden und der Engel, die schreiben, die arbeiten zusammen, die wirken zusammen für Gottes Werk. Wenn wir dann weiterschauen im Kapitel 2 und 3, dann haben wir diese sieben Sendschreiben an die Gemeinden. Und da heißt es jeweils, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Oder dann im Vers 8, 2 Vers 8, dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. 12, dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe. Und das setzt sich bei allen Gemeinden sofort. Dem Engel der Gemeinde schreibe. Ja. Da haben wir die Botschaft, die hier gegeben wird, das richtet sich ja nicht ausschließlich an den Engel und die Gemeinde soll davon nichts erfahren. Wenn wir die Botschaften lesen, dann merken wir sehr wohl, es richtet sich an die Gemeinden. Die Botschaft soll in den Gemeinden ankommen. Die Botschaft soll in den Gemeinden bekannt werden. Sie soll angenommen werden. Die Menschen sollen sich danach ausrichten, sollen den Appell verstehen darin. Ja. So auch hier. Wenn es ein Engel ist, der durch den Himmel fliegt, dann bedeutet das, dass diese Botschaft vom Himmel unterstützt wird, aber in Zusammenarbeit mit den Menschen verkündigt wird. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an Matthäus 24, Vers 14. Dort steht ganz klar, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Also ein Evangelium wird verkündigt werden allen Heidenvölkern zum Zeugnis. Es ist hier kein besonderer Auftrag damit verbunden, wer es machen soll, aber es liegt nahe, dass es die Gläubigen sind, die Menschen. Wenn wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Also die Gläubigen werden die Zeugen sein. Die Gläubigen werden die Botschaft hinaustragen, aber sie machen es nicht alleine. Sie machen es in der Kraft, die Gott ihnen gibt, in der Kraft des Heiligen Geistes und begleitet von Engeln. Engeln begleiten dieses Werk. Ja. Jetzt aber zur ersten Engelsbotschaft. Der Engel bringt die Botschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Eine bewegende Botschaft. Das heißt, fürchtet Gott, das heißt nicht schlottert mit euren Knien, habt Angst vor Gott, sondern es heißt zunächst, respektiert Gott, seid ehrfürchtig vor Gott. Aber man muss klarerweise sagen, wer Gott begegnet, der ist überwältigt von seiner Größe und das ist nicht etwas, wo wir, ja, das kann durchaus Angst bei uns auslösen, denke ich, auch bei denen, die gläubig sind. Aber wir müssen keine Angst vor Gott haben. Gott liebt uns, Gott ist für uns, Gott ist mit uns. Wir sollen Gott respektieren, wir sollen mit Ehrfurcht Gott begegnen, wir sollen ihn als den Höchsten annehmen, wir sollen uns ihm unterordnen, wir sollen den Gehorsam gegenüber ihm suchen. Fürchtet Gott, habt Ehrfurcht vor Gott, respektiert Gott, ja, und gebt ihm die Ehre. Ja. Also anerkennt Gott, lobt Gott, preist Gott, er ist der Schöpfer, er ist der Retter, er ist der Allmächtige, gebt Gott die Ehre. Ja. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also das deutet darauf hin, auf den Zeitpunkt 1844. Wir erinnern uns, Daniel Kapitel 7, 8, 9. In Kapitel 7 wird uns erklärt, vor der Wiederkunft gibt es eine Phase des Gerichts. In Daniel Kapitel 8 wird uns erklärt, vor der Wiederkunft beginnt der große himmlische Versöhnungstag. Das Heiligtum wird wieder gereinigt oder gerechtfertigt. In Daniel Kapitel 9 erfahren wir die Zusammenhänge der prophetischen Zeiten. Wir können aus Daniel 9 rückschließen, dass im Jahr 1844 der große himmlische Versöhnungstag begonnen hat. Die Stunde des Gerichts. Der Versöhnungstag war ja immer auch verbunden mit einem Gerichtshandeln. Wer am Versöhnungstag nicht teilgenommen hat, so sagt es die Bibel, wurde ausgeschlossen aus dem Volk. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir sind in der letzten Phase der Weltgeschichte angekommen. Er bereitet seine Wiederkunft vor. Respektiert Gott, gebt ihm die Ehre, anerkennt Gott. Und das ist die Grundlage und die Basis für die Anbetung Gottes. Die Aufforderung zur Anbetung Gottes folgt jetzt unmittelbar. Wir erinnern uns daran, Offenbarung 13, die ganze Welt soll in eine falsche Anbetung hineingeführt werden, soll weggeführt werden vom wahren Gott. Man wird gezwungen unter Druck bis zum Äußersten, soll etwas anbeten, wo Gott verboten hat. Aber hier geht es darum, der Aufruf jetzt, betet den wahren Gott an. Betet den an, der Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Betet den Schöpfer an. Ja. Es ist klar, also die ganze Bibel sagt von vorne bis hinten, dass wir Gott gehorsam sein sollen. Also zur Ehrfurcht gegenüber Gott, zur Ehrerbietung Gott gegenüber und zur Anbetung Gottes gehört der Gehorsam dazu. Ja. Wir gehen zu Gott, wir loben ihn und preisen ihn, wir bringen ihm unsere Bitten dar, wir beten zu Gott um die Vergebung unserer Schuld. Wir bringen unsere Schuld zu Gott und wir leisten auch Fürbitte für andere. Hier ist ein ganz klarer Hinweis auf den Schöpfungsakt, auf die Rolle Gottes als Schöpfer. Betet den an, der alles gemacht hat. Himmel, Erde, Meer, Wasserquellen und alles, was darauf lebt und darin lebt. Zur Anbetung Gottes gehört der Gehorsam. Und hier wird klar, ein klarer Verweis auf den Schöpfer und diese Rolle des Schöpfers finden wir ganz besonders im Sabbatgebot ausgedrückt. Gedenke des Sabbattages und heilige ihn. Denn alle, die bei dir wohnen in deinem Haus, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, ja. Ja, wir schlagen das schnell auf, das Sabbatgebot, 2. Mose 20, Vers 8. Dieses ist das Gebot bei den 10 Geboten, das am deutlichsten die Rolle des Schöpfers betont, das am deutlichsten die Rolle Gottes betont. Ja. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Ja. Also hier ein ganz klarer Hinweis in den 10 Geboten auf die Rolle Gottes als Schöpfer. Eine ganz klare Verbindung vom Sabbattag zur Schöpfung. Respektiert Gott, anerkennt Gott, heiligt den Tag. Und hier mit dieser ersten Engelsbotschaft kommt ein klarer Verweis auf die Rolle Gottes als Schöpfer. Es kommt ein klarer Verweis auf, dass dieser Schöpfer angebetet werden soll. Und aus der Ehrfurcht, der Ehre und der Anbetung heraus folgt logischerweise auch, dass wir den Sabbattag beachten sollen. Das ist die erste Engelsbotschaft. Ein Aufruf zur Anbetung, zur Anerkennung des wahren Gottes. Auf diese Botschaft folgt die zweite Botschaft, die finden wir in Vers 8. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Ja, hier wird auf Babylon Bezug genommen, wiederum ein weiterer Bezug auf Daniel. Wir erinnern uns, die Geschichte Babylons beginnt im Alten Testament schon sehr bald. Und wir kommen dort dann im Kapitel 1. Mose Kapitel 11 zum Turmbau zu Babel. Und dort wurden die Sprachen der Welt verwirrt. Und der Name dieser Stadt ist Verwirrung. Ja. Er bedeutet also ja, ein Abweichen von Gott, weg von Gott, Verwirrung. Ja. Diese Verwirrung, dieses Abweichen von Gott, ja. Diese Vielfalt an religiösen Systemen, die unter der Führung der Mutter der Huren stattfindet, so wie es dann Offenbarung Kapitel 17 beschreibt, dort, das hat alle Völker erreicht, das hat alle Völker gedrängt, die sind voll geworden von diesem Glutwein, die sind trunken geworden und dieses System ist jetzt gefallen. Es hat sein maximales Ausmaß erreicht. Es ist Zeit, dieses System zu verlassen. Wir lesen in Offenbarung 18, Vers 4, einen ähnlichen Aufruf, der bezieht sich auch auf das. Ja. In Offenbarung 18, Vers 4 ist: Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Ja. In Vers 3 heißt es noch: Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Also das ist eine starke Parallele zu dem Text hier. Und in Vers 4 heißt es dann eben: Geht hinaus aus ihr, mein Volk. Mit dieser zweiten Engelsbotschaft kommt der Ruf: Das System ist zu Ende. Es ist gefallen. Es ist fertig. Verfolgt dieses System nicht weiter, aber es hat noch Volk in diesem System drinnen. Es ist noch ein Teil von Gottes Eigentum da drinnen und das soll rauskommen aus diesem Babylon. Das soll rausgehen aus Babylon und sich dem wahren Gottesvolk anschließen. Auf den zweiten Engel folgt der dritte Engel und der letzte Engel. Und mit diesem Engel kommt nun eine Warnungsbotschaft. Der erste Engel ruft zur Anbetung an, der zweite erklärt, das System ist gefallen, der dritte bringt jetzt eine sehr ernste Warnung. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht und werden das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist der standhafte Aushahn der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Ja, hier ist eine ganz klare Warnung, wer dem Aufruf Gottes nicht folgt, wer nicht zur wahren Anbetung Gottes gelangt, sondern weiterhin das Tier und sein Bild anbetet, der wird am Ende gerichtet werden. Ja. Der wird sein Leben verlieren, der wird sein ewiges Leben verlieren. Ja. Und es steht hier, er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es bedeutet nicht, dass sie ewig leben werden, in ewigen Qualen leben werden. Es bedeutet, dass sie eine endgültige Vernichtung erfahren werden. Das Feuer brennt und es ist unauslöschlich. Nichts kann es verhindern. Nichts kann die Zerstörung verhindern. Es ist eine endgültige Vernichtung. Es gibt keine Wiederkunft mehr, kein Zurück mehr von diesem Gericht. Das sagt es aus. Also, falsche Anbetung führt zu einem ewigen Tod, zu einer ewigen Nichtexistenz. Wahre Anbetung führt zum ewigen Leben. Ja. Diese Botschaft endet hier mit einem Hinweis, dass die Gläubigen Geduld haben müssen, standhaft ausharren müssen. Die Heiligen, das sind die, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Ja. Das heißt, sie glauben an Jesus, sie sind verbunden an Jesus, sie teilen den Glauben von Jesus und sie bewahren auch die Gebote Gottes. Und zu den Geboten Gottes zählen klarerweise die beiden höchsten Gebote: Liebe Gott mit allem, was du hast, und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber so wie es der Matthäus im Kapitel 22 sagt, an diesen Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Also es geht nicht nur um Liebe Gott und den Nächsten, es geht auch darum, Gottes Gebote, die wir insbesondere in den 10 Geboten finden, zu bewahren. Also so bringen diese drei Engel eine sehr ernste Botschaft, den Aufruf zur Anbetung des wahren Gottes, den Aufruf, dass das System gefallen ist, und die Warnungsbotschaft, nicht in diesem System zu verharren, sondern zur wahren Anbetung Gottes zu finden. Ja. Diese Botschaft wird, so sagt es die Offenbarung, von den Engeln gebracht, aber wie wir gesehen haben, arbeitet der Himmel und die Erde zusammen. Die Gläubigen beteiligen sich an der Weitergabe dieser Botschaft. Wir tragen diese Botschaft hinaus. Wir bezeugen, dass es den wahren Gott gibt, dass es den Schöpfergott gibt, und wir rufen zum Gehorsam und zur Anbetung gegenüber diesem wahren Gott auf. So wie es hier noch einmal steht, die drei Engel verkündigen zusammen mit den Gläubigen diese letzte Warnungsbotschaft an die Weltbewohner und den Aufruf zur Anbetung des Schöpfergottes. Eine sehr ernste Sache, die wir uns bewusst machen sollen, wo wir Gottes Hilfe und Kraft in Anspruch nehmen sollen, wo wir seinen Heiligen Geist brauchen, wo wir die Zusammenarbeit mit dem Himmel uns bewusst machen dürfen und wo wir unsere Kräfte dafür einsetzen sollen, dass diese gute Botschaft, das ewige Evangelium, hinausgetragen wird zu den Menschen, zu allen Völkern, Nationen, Volksstammen und Sprachen, damit alle diese Botschaft hören dürfen und nach ihrem freien Willen sich für zu dieser Anbetung entscheiden dürfen und sich auf die Seite Gottes stellen dürfen.